Hot Seats and Cold Brews. Dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hot Seats, Cold Brews. Und unser Gast heute ist jemand, der im deutschen Radsport immer wieder für Reibung gesorgt hat. Und das nicht, weil er Skandale gesucht hat, sondern weil er oft auch einfach nur Klartext gesprochen hat. Mike Kluge. Er hat eigentlich alle großen Rennen gewonnen, kann man so sagen. Dreimal Cross-Weltmeister, Gesamtsieger des Mountainbike-Weltcups, Unternehmer, Magengründer, TV-Kommentator, Techniktüftler, Fahrtechnik-Experte. Ich könnte hier stundenlang weitermachen. Und gleichzeitig einer, der selten bequem war, weder für Verbände noch für Funktionäre und auch manchmal nicht für seine Kollegen. Er war berüchtigt auch für Party-Exzesse. Und durch den berühmten Ford-Deal wurde er zum Millionär, so sagt man zumindest. Was daran stimmt und was nicht, das klären wir jetzt. Herzlich willkommen, Mike Kluge.
Hey Dennis, schön, dass es geklappt hat.
Mega, oder? Da arbeiten wir schon länger dran.
Hast du wie besprochen im Bier am Tisch?
Ja, natürlich. Wollte ich dich auch ansprechen. Ich habe mir einen Budweiser hier klar gemacht.
Okay. Was musst ich du mach, trinken da im Schwarzwald? Ich mache mit Waldhaus. Typisch im Schwarzwald.
Ja, sehr schön. Ja, also Budweiser ist jetzt nicht typisch meine Region hier, aber ich trinke es halt immer ganz gerne. Dann zum Wohl. So.
Cheers.
Hat dir meine Anmoderation gefallen oder war sie direkt voller Fehler?
Nee, da hat eine ganze Menge gefehlt.
Ah, Quatsch. Ja gut.
Nein, das war gut.
Ich habe gesagt, ich kann ja nicht 3 Stunden Monolog halten. Wenn man alles zu Mike Kluge direkt in einem Intro macht, dann ist der Tag auch rum. Ne?
Ich hätte, glaube ich, viel mehr gewinnen können, wenn es mich, glaube ich, wirklich gereizt hätte.
Aber ja, glaube ich auch.
Ich glaube, ich meine, der Sport ist auch wahnsinnig hart und wenn man denn gerade in mehreren Disziplinen unterwegs ist, wie ich es war, dann muss man ja schon aufpassen, dass man sich nicht verzettelt und manchmal ist es halt doch nicht ganz so einfach.
Ja, du bist ja ein Berliner Jung, ne? Berliner Kind. Ist ja auch witzig, ich frage ja immer, also ich mache das ja bei fast jedem Podcast, egal ob ich die Leute gut kenne oder schlecht, ich hau so einmal 2, 4, 5 Stichworte bei ChatGPT rein und der hat dich ja einfach mal in den Osten gepackt. Du wärst...
Oi!
Ja, Blödsinn,
ich
ne?
Ich bin nicht aus dem Osten, ich bin aus dem Westen, Mann.
Bist ein richtiger Wessi. Und, aber in Berlin ist jetzt nicht so das typische Pflaster für Radsportler, oder? Wie bist du denn da aufs Rad gekommen? Vor allem, das ist ja lange her, das ist ja vor der Wende. Also Berlin war ja so eine Insel, kann man ja
genau,
sagen.
Genau, genau. Da waren wir ja im Prinzip noch eingemauert. Und im Prinzip damals durch ein, ja auch durch die Tour de France. Damals Dietrich Thora fuhr im gelben Trikot und das hat mich dann fasziniert. Mein Weg zur Schule war auch mit dem Fahrrad gewesen und dort hat es sich mal angeboten, meine Klassenkameraden zum kleinen Rennen zu verleiten, die ich dann in der Regel auch gewonnen habe. Und ja, Berlin, oh, jetzt klingelt der Tatsache bei mir. Ich glaube, ich muss da mal ganz kurz mal rangehen. Ja, ich bin gleich wieder da. Hallo?
Das ist doch schön.
Jo, da kommt wieder ein Paket für mich.
Ach, herrlich.
Bitte abstellen unten, danke. So, ich bin wieder da.
Ich mag diese kleinen Live-Fails, wo wir gerade mal gesprochen
haben. Und ja, Berlin war natürlich jetzt, wie du es gesagt hast, nicht ganz so einfach gewesen. Heute kann ich hier im Schwarzwald Runden fahren und treffe dort unterwegs kaum jemand. Und in Berlin hast du so eine Runde gehabt, so von 37 Kilometern. Grunewaldturm, Havel draußen. Und das war so eine Runde halt mit Ampeln. Das heißt, du musst halt auch regelmäßig anhalten. Das war nicht ganz so einfach. Aber das Gute war,
und im Rennen, war, du musst im Rennen anhalten?
Nein, im Training in Berlin.
Kommt noch ein Paket, ja. Mike.
Und es kommt noch ein Paket.
Oder jetzt okay. Kommt die Pizza.
Hallo? Ja. Ich glaube, jetzt ist mein Akku von meinem Netz kaputt. Was macht man jetzt?
Ja, musst du mal runtergehen, mal aufmachen.
Ja,
ja wir machen, wir schneiden das raus.
Ja.
Die kleine Pause. Bring eine Pizza
gut,
mit.
Okay, bis gleich.
Ja.
Shit, Mann. Baby? Ja?
Ja, bist du herrlich. So liebe ich das. Dann ist der Mike eigentlich, wie wir ihn kennen, ein bisschen chaotisch. Und jetzt rennt er gerade zur Tür. Ich wollte gerade sagen, ich mache mir ein Bier auf, aber das habe ich schon offen. Ja, wilder Hund. Ich sag mal so, es lohnt sich sicherlich dran zu bleiben.
Eigentlich? Ich habe ein bisschen Alkohol bestellt.
Alkohol hast du bestellt? Da ist er wieder.
Also Mike, es ist wirklich.
Was hast du bestellt? Alkohol?
Ja, ja, wir hatten, Silvester hatten wir so coolen Sauvignon im KDW gehabt in Berlin. Ja. Da treffe ich immer meine Freunde kurz vor Weihnachten. Und der war so gut gewesen, dass erstmal ein bisschen was bestellt werden musste.
Habt ihr es euch gut gehen lassen, ja. Achso, frohes Neues erstmal übrigens. Ist ja hier, hier am 5. Januar zeichnen wir auf. 6. Januar erscheint dieser Podcast. Bist du gut reingerutscht?
Das wünsche ich dir auch, Dominik. Ja, Dennis meine ich. Ja, ich bin gut reingerutscht. Nicht ganz so turbulent wie regelmäßig, aber ein paar Leute im Umfeld waren krank gewesen. Ich war auch ein bisschen angeschlagen und dann habe ich mal gedacht, ich mache das mal lieber ein bisschen ruhiger, bevor ich mir wie leider so oft bei Stecker ziehe.
Ja. So. Hast du dir Vorsätze ins neue Jahr mitgenommen oder hältst du da nichts von?
Ja, ich will ein bisschen mehr für meinen Oberkörper machen.
Hätte ich dir auch geraten, ja.
Meine Frau beschwert sich, ich sehe oben irgendwie so schmächtig aus, was ich jetzt eigentlich gar nicht so sehen würde.
Ist andererseits auch ein Komplett für untenrum, ne?
Hm? Ja. Und ansonsten einfach nach wie vor ein guter Mensch sein, ja.
Ja, da ist man ja meistens schon gut beschäftigt mit der Aufgabe. Okay, also wir waren in Berlin stehen geblieben. Wie alt warst du, als du aufs Rad gestiegen bist? Das war ja noch Junioren oder Jugend.
Ja, da war ich 15 Jahre war ich alt. War da voll in dem Schulstress auch. Und wir hatten auch nicht so das Geld gehabt, weil Radsport ist ja nicht so ganz günstig. Und dann brauchte ich erstmal so ein Second-Hand-Rad. Ich hatte damals so ein Peugeot-Rad, wo ich mir die Schutzbleche abgebaut habe und dachte, wenn ich die Schutzbleche abbaue, dann habe ich ein Rennrad. Aber dann wurde ich erstmal ausgelacht, als ich in zum ersten Training kam, wie mein Rad aussah. Das war natürlich so ein Eisenschwein. Und dann hatte mein Vater mich da so ein bisschen unterstützt. Meine Mutter durfte das gar nicht wissen. Dann kam so ein gebrauchtes Rad. Und
war die Mutter dagegen, Straße. Oder?
Die Mutter nee, nicht. Weil einfach die Finanzen halt nicht so da waren. Und dann gab es da eigentlich kein Geld irgendwie, damit der Junge da mit dem Fahrrad da rumgeistert. Ja. Und dann hatte ich das Rennrad und dann kam die Cross-Saison. Und jetzt hieß es ja, jetzt macht er so ein Cross zu fahren für dich, ne, im Winter. Ja, was macht man da? Ja, brauchst ein Crossrad. Ah nee, du brauchst eigentlich zwei Crossräder. Ich denke, ach du meine Güte, zwei Räder sogar, ja.
Da hier wer sagt das, dein Verein oder dein Trainer? Oder?
Das war mein Verein damals, Zehlendorfer Eichhörnchen. Und dann kam dann da praktisch nochmal ein Crossrad dazu. Mein Straßenrad war so ein bisschen das Reserverad gewesen, natürlich alles suboptimal. Aber ich denke mal, durch das, ich sage mal, etwas ungünstigere Material, muss ich natürlich auch sehr viel improvisieren und aus wenig viel machen. Und ja, und wenn du natürlich besseres Material bekommst, dann ist es natürlich traumhaft, ja, wenn alle Räder exakt die gleiche Größe, gleiche Geometrie, gleiche Einstellung haben, gleiche Reifen drauf, dann hast du natürlich keinen Nachteil, wenn du irgendwie auf dein zweiter, dritter wechselst, sondern alle Räder sind top. Und das Wechseln im Cross ist sehr wichtig, wenn die Räder verschmutzen, damit du da nicht mit unnötig Gewicht oder mit gegebenenfalls komplett zugesetzten Zahnkranz fahren musst.
Jetzt verstehe ich das erst. Ich bin im Cross überhaupt nicht firm. Man wechselt während des Rennens das Fahrrad.
Genau, und das muss natürlich schnell gehen.
Ja.
Das machst du dir auch nicht gerne, weil du musst ja mal raus in die Wechselzone. Das heißt, in der Regel verlierst du eigentlich ein bisschen Zeit dabei, weil du musst ja runter wieder aufspringen. Wenn du gute Betreuer hast, die du richtig einlernst, dann können ja natürlich helfen, dass dein Rad so ein bisschen mitbeschleunigt wird in der Geschwindigkeit, in der du reinfährst, damit es wirklich reibungslos geht. Und da musst du aufpassen, dass du halt denn so wechselst, dass du im Finale nicht irgendwie mit dem Rad fährst, wo der Zahnkranz zu ist oder wo der Hinterbau komplett zugesetzt ist, dass der Reifen schleift. Und das sind die Sachen, die musst du halt im Rennen genau überlegen.
Ja, krass. Ihr seid ja damals auch noch Felgenbremsen gefahren, nehme ich an. Ne? Da setzt sich alles noch viel schneller zu.
Bremsen ist eigentlich übertrieben. Das waren Verzögerwarnisse gewesen. Also ich darf da gar nicht mehr dran denken. Das war ein Albtraum beim Alan, diesem italienischen Crossrahmen. Da war der Hinterbau, der war so weich, dass wenn du den Bremshebel zugezogen hast, haben sich die Sitzstreben auseinandergedrückt und du konntest das Hinterrad nicht zu blockieren bekommen. Ja, es ging nicht. Und das war auch so ein bisschen wie so eine Schlange, ne? Erst ging der Vorderbau um die Ecke, Vorbau, und dann nachher der Hinterbau, weil die Räder und die Rahmen so weich waren. Das ist ja nicht zu vergleichen mit dem, was man heute fährt, ja.
Ja. Und du bist ja Cross und Straße gleichzeitig gefahren, oder?
Ja, also nicht gleichzeitig, aber nacheinander. Ne? Ja. Straße ist ja im Sommer, das geht so bis Oktober, und dann Oktober geht Cross los. Und da habe ich da immer noch eine kurze Pause gemacht, um einfach ein bisschen nochmal Luft an die Birne zu lassen und auch an die Muskulatur. Und dann ging es halt ein bisschen verspätet in die Cross-Saison. Aber denn wenn es darum ging, um die Meisterschaftstitel oder Weltmeistertitel, dann war ich in der Regel eigentlich wieder so weit vorbereitet und konnte dort mitsprechen.
Und dann immer aus Berlin raus, rein, raus, rein. So.
Das war ganz schön mühselig gewesen, ja, durch die Zone durch. Ich weiß nicht, wer das selber mal erlebt hat mit der Zollkontrolle. Dann dürftest du ja dann nur maximal 100 fahren oder 80, oder dann haben sie auch wieder auf 60 runtergesetzt. Und dann ist natürlich die Zeit in der DDR damals, also auf der Zonenautobahn, überhaupt nicht vergangen. Also ich hatte im Prinzip eigentlich zu jedem Rennen mal mindestens 250 Kilometer mehr. Und ja. Klar, wenn ich dann nach Belgien musste und bin dann auf die Belgier getroffen, die haben irgendwie 50 Kilometer oder 150, und ich kam dann mit 650 Kilometer. Und dann musst du auf die Plätze, fertig, los und gleich Vollgas starten. Das ist dann schon ein bisschen schwieriger, ja. Das hätte ich damals, mit dem Wissen heute, hätte ich es damals anders machen müssen, ja. Ich hätte...
Hätte eigentlich aus Berlin rausgemusst, oder?
Ja, ja, ja.
Aber ist jetzt ein kleiner Gedankensprung, aber der Kollege Jan Ulrich ist auch Berliner, oder?
Nee, der kommt aus Rostock.
Ah, aus Rostock, genau, so war das.
Genau, ja.
Da hat der ChatGPT dich auch mit dem verwechselt, weil das ist ja dann ein waschechter Ossi.
Ja.
Ja, aber seid ihr gegeneinander gefahren? Ist das selbes Baujahr?
Ich überlege. Ja, wir liegen 10 Jahre auseinander.
Ah, okay.
Also im Training sind wir einige Male zusammengefahren, und ein paar andere Sachen haben wir auch zusammen gemacht. Aber so richtig Radrennen, da kann ich mich nicht so richtig erinnern. Nee, glaub nicht.
Ja, okay. Ja, dann bist du laut meinen Aufzeichnungen 3-mal Cross-Weltmeister gewesen. Mhm. Ja, das ist ja schon mal was. Und aber du hast dich, glaube ich, immer relativ gerne mit offiziellen angelegt, oder? Du warst nicht angepasst. Du hast immer deine Meinung gesagt, dass, glaube ich, Rennformate kritisiert, Strecken kritisiert, so, wo andere sich vielleicht nicht so eingebracht haben, was dir gewisse Nachteile am Ende eingebracht hat statt Vorteile. So habe ich das rausgelesen.
Du hast teilweise recht, ja. Gerne war es nicht, aber es war einfach zwangsläufig. Ich meine, ich habe das als Profi betrieben. Und wenn ich sehe, dass mir nicht die Plattform gegeben wird, mich professionell und medial zu vermarkten, gerade bei elektronischen Medien, also Fernsehübertragung, weil die Rundenlängen einfach zu groß sind, oder weil Crossrennen zum Beispiel zu Schlammschlachten ausarteten. Und wenn ich an das Extrem denke, damals 88 Hegendorf in der Schweiz, die Weltmeisterschaft, dort wurde ich eingeladen ein halbes Jahr vorher, im Sommer bei 30 Grad. Und man fragte mich, da war ich zu dem Zeitpunkt aktiver, also Weltmeister. Herr Kluge, wie finden Sie die Strecke? Ich sage, hier bei 30 Grad, wunderbar, alles schnell, staubt. Aber das ist ja im Januar, Ende Januar, Anfang Februar. Was ist, wenn wir da irgendwie warme Temperaturen haben? Das sind alles Maisfelder hier. Nee, das ist um die Jahreszeit immer gefroren, da ist immer Schnee. Und aber ich sage, was ist denn, wenn es der denn... Ihr seid ja Crossfahrer, könnt ihr auch laufen. Ich sage, ich glaube, müssen wir eine ganze Menge laufen, ja. Und Tatsache ist genau das eingetroffen, was ich angesprochen hatte. Tag vorher kippt die Temperatur auf plus 5 Grad, ist geschmolzen. Und wir mussten von den 2,8 Kilometer 1,4 Kilometer pro Runde laufen.
Mit dem Rad.
Und damit hat sich logischerweise, eigentlich ist ja kein Radsport mehr, das ist ja irgendwie Fahrradfahren mit Handicap. Und obwohl ich es, wie gesagt, vorher angesprochen hatte, ich da auch noch ausgelacht worden bin von den Verantwortlichen mit ihren Zigarren im Gesicht, dachte ich mir, was für eine Arroganz, ja. Ich meine, ihr müsst doch da irgendwie mal, man gibt euch einen Tipp, weil man dann jedes Wochenende Rennen fährt und
ja, die haben dich auch
unheimlich gefragt, viel Erfahrung damit, genau. Und ihr macht trotzdem, was ihr wollt. Ja. Und dann habe ich genau diese WM damals als einziger boykottiert, aber ich habe es nicht richtig mit Krawall gemacht. Ich war eigentlich viel zu unsichtbar. Ich hätte da viel mehr PR draus machen müssen im Vorfeld, damit es viel mehr auffällt. Aber danach wurden die Regularien geändert, der UCI, und zwar, dass nur noch 10% zu laufen war. Okay. So, das war mein Verdienst, war aber sehr teuer gewesen. 2 Jahre lang bekam ich keine Startverträge in der Schweiz und es war empfindlich ungünstig gewesen, weil da waren im Prinzip die größten und höchsten Startgagen gewesen. Und 15 Jahre später hat man zu mir gesagt, aus der Schweiz, ein Veranstalter: Mike, jetzt wissen wir genau, was du damals wolltest und was du mit beabsichtigt hast. Ja, wir haben es leider noch nicht verstanden. Mhm. Ja, super. Hat mir nichts gebracht. Und um das noch fortzusetzen, dann ging es ja weiter mit dem Mountainbike-Sport damals.
Aber nochmal zurück zu dem Cross. Ja. Deine Kollegen, die haben alle gesagt: Ach, Mike, bleib mal locker, wir laufen halt. Oder es klingt so, als wäre es ein Einzelkämpfer gewesen.
Die dürften nicht. Die hätten denn.
Ja, du durftest ja auch nicht.
Australien erwartet, die ich natürlich auch abgekriegt habe, aber ich konnte das einfach nicht zulassen, dass ich etwas sehe, was Tatsache für den Sport schlecht ist. Und wir alle irgendwo die Wange hinhalten und da im Prinzip mit den Widrigkeiten umgehen müssen. Ja. Und dazu war es auch noch, du warst so eigentlich, ich meine, wenn es regnet, wird schmutzig, gar keine Frage. Aber du konntest ja keine mehr erkennen. Ich denke mal, da sind heute noch irgendwelche Radrennschuhe in dem Schlamm noch vergraben, ja, seit 88.
Oder warst du vielleicht nur ein schlechter Läufer und hast dir gedacht, bei dem Wetter kann ich nicht gewinnen? Jetzt boykottiere ich.
Nee, also wenn es sein musste, konnte ich schon laufen. Aber ich glaube, es ging mir einfach darum, dass ich damit auch irgendwie einen Akzent setzen wollte. Es war nur schade, was du angesprochen hast, dass sich zu wenig andere Rennfahrer es getraut haben. So ist es einfach. Und das ist, das habe ich ja nochmal erlebt, um jetzt nochmal auf das mit dem Mountainbike zu kommen. Die Rennstrecke waren ja damals zwischen 10, 13, 15 Kilometer. Damals in Schottland, Aviemore, war eine Runde gewesen, 25 Kilometer.
Schön.
Die mussten wir dreimal fahren. Also ein Weltcuprennen war damals 75 Kilometer gewesen. Und da habe ich gesagt, ja, Leute, damit dieser Sport ein bisschen an Boden gewinnt, müssen wir irgendwie das Format ändern. Ja, wir müssen von der Rundenlänge müssen wir irgendwie runter. Ja, was stellen Sie sich denn vor, Herr Klug? Ich habe gesagt, ja, ich stelle mir vor, 5-6 Kilometer Rundenlänge, Rennzeit bei den Männern 1:30, bei den Frauen 1 Stunde. Und dann wurde ich ausgelacht, 92. Als ich mit dem damaligen UCI-Präsidenten Hein Verbruggen gesprochen hatte, wurde ausgelacht und er sagte: Das ist doch ein Mountainbike-Rennen, kein Cross-Rennen. Ich sage: Entschuldigung, wir fahren da auf Mountainbikes, ja. Und damit auch die Fotografen, die Kamerateams die Strecke besser abdecken können und besser übertragen werden kann, wird so eine verkürzte Rundenlänge einfach notwendig sein. Und man hat das eigentlich belächelt. Und es hat 20 Jahre gedauert. London, die Olympischen Spiele, 2012 war das, glaube ich, waren 5 Kilometer gewesen. Ja. Es hat 20 Jahre gedauert, bis die Herrschaften erkannt haben, dass es doch sinnvoller ist. Ja.
Aber die Starterfelder waren damals auch riesig. Ne? Vielleicht lag es auch daran, dass man das ein bisschen strecken musste, das Feld, oder?
Ja, wir hatten ja Qualis gehabt vorher und dann waren nachher im Finale waren halt nur noch die Top 100 am Start gewesen. Okay. Nee, das denke ich mal, das wäre schon gegangen. Weil wie gesagt, es gibt ja Marathonrennen, ist ja in Ordnung, wer die fahren will, aber wenn du halt als Profi unterwegs bist und die Leute wollen es auch im Fernsehen verfolgen, dann ist es natürlich notwendig, dass du am Bildschirm nachher verfolgen kannst, was ist denn da passiert? Warum sind es aus 10 Leuten auf einmal 2x5 geworden? Damit du diese entscheidenden Momente irgendwie mit einfangen kannst. Und wenn dir die Strecken zu groß sind, dann wirst du im Prinzip eigentlich als Zuschauer immer vor eine Tatsache gesetzt und kriegst eigentlich gar nicht mit. Und damit, das killt die Spannung. Und dann, wenn du halt als Moderator nachher die Leute ins Ziel kommen und die haben Abstände von 2-3 Minuten, dir fällt gar nicht so viel Zeug an, was du erzählen kannst in diesen Pausen.
Ja, absolut. Ja.
Das war ja für die Moderatoren schon, obwohl ich da noch kein Moderator war, was ich ja später mal gemacht habe. Und dann ist mir genau dieses Thema auch auf die Füße gefallen, wo ich mir dachte, wow, das ist wirklich ganz schön anstrengend, ja.
Ja. Ja, das da erinnere ich mich auch noch an die ersten Download-Rennen, die waren ja auch so super lang immer. Und dann kamen die Live-Übertragungen, wo einfach zwischendurch auch lange Streckenteile nicht zu sehen waren. Und dann wurde immer eine Zeitlupe vom vorigen Streckenteil gezeigt. Die lief dann ewig durch, bis der Fahrer wieder in das nächste gefilmte Segment fuhr. Und dann musste sich der Kommentator immer überlegen, was kann denn da zwischendurch passiert sein? Weil man dann ja die Zeit auch sah. Ja.
Ja.
Nee, insofern komplett nachvollziehbar. Aber du warst schon irgendwie so ein bisschen da aus Fahrersicht immer so ein bisschen der Einzelkämpfer. Ne? Du warst einer, der gesagt hat, ich muss das mal ansprechen. So, die anderen Fahrer, die haben das Game einfach durchgezogen, oder? Vielleicht hatten die auch mehr Druck von Sponsoren oder war es dir scheißegal?
Also eigentlich muss ich sagen, Luschen, ja. Also wirklich, einige meiner Kollegen waren wirklich absolute Luschen gewesen, die eigentlich gar nicht verstanden haben, was sich dahinter verbirgt, hinter diesem Format, das kürzer zu machen. Ich hatte das auch ich sprach vorhin von Aviemore. Aviemore war noch ein Thema gewesen. Ich habe es zweimal gefahren, zweimal gewonnen. Und wir mussten dort auch pro Runde durch drei Flüsse durchlaufen. Ja, das ging so bis über einen Schritt bei mir, bei kleineren natürlich bis so ein bisschen Bauchnabel. Und wenn das warm ist, alles ganz lustig. Wenn die Außentemperaturen bei 15 Grad liegen und Wasser bei 12 Grad, dann ist das schon sehr unangenehm. Ja, und ich wusste damals, wir mussten 3 Wochen später nach Amerika zum nächsten Weltcuprennen. Ich sagte, da muss es unbedingt sein, dass wir durch diese Flüsse durch müssen. Es gibt doch unmittelbar daneben kleine Brücken, wo wir rüberlaufen können. Das wäre zwar eine kleine Detour, aber es kann doch jeder entscheiden, der auf seine Gesundheit achten möchte, dass er da außen rumläuft. Aber hat es denn nicht zugelassen? Ich habe gesagt, ich werde jetzt mal einen Brief aufsetzen an den Veranstalter. Und wenn das nicht umgesetzt wird, dass wir dort uns den Weg selber aussuchen können, selbst wenn er länger ist, dann werden wir nicht starten. So, ich habe ein paar Leute unterschreiben lassen. Damals war auch ein Thomas Frischknecht dabei, der hat gesagt, nee, er will sich neutral verhalten. Und noch ein paar andere Jungs, die haben unterschrieben. Ja, dann war der Start. Ich war jetzt in der Startreihe gewesen. 3, 2, 1, der Schuss kommt. Ich stehe in der Staubwolke. Als Einziger. Alle weg. Und ja, top. Mein Betreuer, was machen wir jetzt? Ich sage, einpacken, nach Hause fliegen. Scheiße. Weil ich kann ja nicht irgendwas, ich sag mal, irgendeine Drohung aussprechen und dann anschließend umkippen. Ja, ich habe das gesagt ja vorher, dass es nicht geht. Man hatte mir noch unterstellt, dass ich auch noch Unterschriften gefälscht hätte, was ich niemals gemacht hätte. Das war auch noch so eine ganz böse, üble Nummer gewesen. Und da verlierst du dann schon den Glauben an so Gerechtigkeit. Ja. Und wie gesagt, das, was ich da gemacht habe, das war ja auch im Interesse der Athleten und Athletinnen gewesen. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass wir in Atlanta unterwegs waren und dann war Thomas Frischknecht, der hat sich dann auch beschwert über Flussfahrten in Atlanta beim Rennen. Allerdings waren da halt 30 Grad, ne? Da fing es eigentlich noch relativ angenehm, okay.
Ja, würde ich auch sagen.
Aber das in Aviemore, das war ihm in Ordnung gewesen, ja, mit 12 Grad. Das fand er cool. Ja, so siehst du mal, wenn man so verschiedene Ansichten hat.
Ja, so kann sich das manchmal ändern, ne, die Meinung. Ja.
Ja.
Es gibt ein Zitat, ich glaube, das ist sogar von dir. Der Radsport hatte Phasen, in denen Fairness eher Wunsch als Realität war. Kann das sein?
Ja, ich meine, Radsport, speziell halt der Straßenrennsport. Ich meine, wenn du da nachher die letzten 20, 30 Finalkilometer auf Tagesetappenrennen oder Tagesrennen oder Etappenrennen fährst, ich meine, da musst du dich auf deine Leute schon verlassen. Und wenn du dann mit Geschwindigkeiten von über 60 km unterwegs bist, ich meine, es kann dich gegebenenfalls Leben kosten. Ja, ich meine, wir wissen alle, dass dieser Sport sehr gefährlich ist. Und ich bin auch froh, dass ich nach dem, was ich alles so gemacht und erlebt habe, noch auch recht laufe. Aber man sollte eigentlich auch mit einem gewissen Respekt unterwegs sein. Und das hat mir manchmal auch gefehlt. Und da gab es ab und zu auch mal so körperliche Verwarnungen in Form einer Beule nach dem Rennen. Ja, wenn Leute irgendwie so rücksichtslos unterwegs beim Fahrerfeld.
Ja, und ich meine, Doping war wahrscheinlich auch ein Thema damals, oder?
Hätte ich so nicht geglaubt und gedacht, weil wir wir wurden ja damals kontrolliert und ich saß ja mit den, war ja immer so, die ersten drei mussten zur Kontrolle und dann nochmal drei weitere via Losverfahren. Und deswegen hatte ich mir das irgendwie gar nicht vorstellen können, aber leider sind denn nach und nach immer mehr Leute praktisch positiv aufgefallen. Und hat mir schon mal locker mal so zwischen 5 und 8 Plätze einfach mal gekostet, ja. Das fand ich schon eigentlich schon sehr unfair. Und da muss ich ehrlich sagen, das war eine Zeit, wo ich wirklich ganz schön auch dran zu knabbern hatte. Das war ja eher nachher so am Ende meiner Karriere. Das war auch schon in der Phase, wo ich mein Unternehmen damals aufbaute. Und deswegen habe ich gedacht, vielleicht liegt es auch daran, dass ich auch weniger trainiere, was sicherlich auch mit ein Grund gewesen ist. Aber dass ich von Platz 1 bis 5 vorher auf 20 gefallen bin, 15 und 20, ja, das war dann doch ganz schön ernüchternd.
Ja, ja, lass uns nochmal 2 Schritte zurückgehen, nämlich überhaupt, wie du dann aufs Mountainbike gekommen bist. Das ist eigentlich auch nochmal, glaube ich, eine Story. Du hast ja irgendwie, so wie ich es rausgelesen habe, durch deine, naja, wie soll ich es mal sagen, etwas progressive Kultur den Funktionären gegenüber, wurdest ja zum Beispiel 2-mal, glaube ich, für Olympia nicht nominiert, obwohl du da eigentlich ja die Kriterien erfüllt hattest, was ja sicherlich aus Sportler-Sicht so eine Art Trauma, glaube ich, auslöst, weil Olympia ist einfach das Größte, was ein Sportler erreichen kann. Dann hast du, glaube ich, auch noch privat schwierige Zeit. Ich glaube, deine damalige Freundin ist verstorben, kann das sein?
Zumindest da liegen so ein paar Sachen zusammen.
Da liegen so ein paar Sachen. Und dann hast du das Rad eigentlich an den Nagel gehangen, oder? Und bist nach USA gegangen. Stimmt das?
Ja, das mit meiner Freundin ist tatsächlich später passiert. Aber durch diese 2-malige Nicht-Nominierung bei Olympischen Spielen, das war 84 Los Angeles und 88 war es Seoul. Und ich wurde 88 in Seoul nicht mitgenommen, weil ich in dem Jahr die WM boykottiert habe, in Hegendorf, von der ich vorhin erzählt hatte. Und 84 Los Angeles vorher, da hatte ich da mit dem Bundestrainer Klaus-Peter Thaler, der in seiner Art als Bundestrainer begrenzte Fähigkeiten hatte, um das mal milde auszusprechen. Es ist auch keiner von den Rennfahrern bei den Olympischen Spielen was geworden. Das muss wohl eigentlich eine Katastrophe gewesen sein, was da vor Ort abgelaufen ist. Aber dauernd habe ich sehr gelitten und nach dieser 2. Nicht-Nominierung 88 habe ich dann tatsächlich gesagt, ich höre auf und bin dann zu meiner damaligen in Kalifornien lebenden Freundin gezogen und habe mir da ein Ami gekauft, ein Cabriolet, was ich immer schon cool fand und habe das Ding dann restauriert und komplett aufgebaut und habe da einfach wirklich so gelebt, wie ich das wollte. Da war ich so 30 Jahre alt.
Und was war das für ein Auto?
Ich bin ja so ein Auto. Das war ein Chrysler Newport Convertible. Das ist so der zweitgrößte Cabriolet nach dem Lincoln Continental.
Aber also ein richtiges Schiff.
Ja, ja. Wenn ich den in die Garage unten da in so eine Storage-Garage gesteckt habe, dann musste ich da waren die Schlösser in dem Garagentor rechts und links. Und dann musste ich im Prinzip das Garagentor um den Wagen rumfalten, ja, um rechts und links die Schlösser reinzukriegen. Das war ein Riesenspaß. Da konnte ich hinten im Kofferraum meinen Rennrad fast komplett reinlegen. So ein großer Kofferraum war das gewesen. Ja. Und hab den da drüben im Prinzip gelebt und war eigentlich so ein bisschen weg auch vom Radsport, was ja auch Sinn der Sache war. Und dann bekam ich 2 Anrufe, einmal von Panasonic damals. Die wollten mich für ihr Profiteam haben, Jan Raas.
Die hatten auch Mountainbikes damals, ne, Panasonic?
Ja, aber da war das Profiteam, das war eigentlich so das beste Profiteam. Das waren die coolsten Jungs am Start gewesen. Das war das teuerste Team auch gewesen. Und ich hatte gesagt, ich fühle mich sehr geehrt, dass ihr mich haben wollt im Team, aber auf der Straße bin ich raus. Habe ich kein Interesse mehr. Es macht mir keinen Spaß. Habe ich zu die Federn gelassen. Und dann bekam ich von Paul Köchli, das war Helvetia, ein Schweizer Team, auch ein sehr namhaftes damals. Die wollten mich auch haben. Da habe ich dann auch abgesagt. Dachte, danke für Ihr Interesse, hat mich sehr gefreut, aber können wir Sie nicht, nee, ich sag, brauchen Sie nicht mal suchen, nicht überreden, geht nicht. Und dann kam ein Anruf damals von einer Agentur, die haben den Mountainbike gründlich Weltcup vermarktet und Die fragten, ob ich Interesse hätte, bei so einem Weltcup-Rennen mitzufahren. Also nee, sie sagten, beim Mountainbike-Rennen. Ich sage, bei was für ein Mountainbike-Rennen? Was ist denn ein Mountainbike-Rennen?
Und, du hast zu dem Zeitpunkt noch nichts von dem Mountainbike gehört, ja?
Nee, das hat mich da irgendwie noch nicht so erreicht.
Welches Jahr war das, um das mal einzuordnen?
Das war 88.
Ach, na, ja gut, da war ja super frisch, da war ein
früher also, kein Mensch. Es war 89 war es gewesen, ja. Und dann sagten die, ja, wo ist das Rennen? Die sagten ja in Berlin. Ich sage, Mensch, Berlin war ich schon lange nicht mehr gewesen. Könnte ich meine Familie besuchen? Und dann hatte ich denen meine Bedingungen genannt. Und die wurden sofort akzeptiert. Und da habe ich gesagt, ist in Ordnung, dann werde ich mir hier mal so ein Rad mal besorgen und dann mal ein bisschen rumfahren. Und ist ja so ein bisschen ähnlich wie Cross. Das werde ich schon irgendwie hinkriegen. Und habe dann dafür trainiert und bin dann nach Berlin geflogen. Und bin dann gleich bei dem ersten Weltcuprennen, bin ich leider ein bisschen ungeschickt in der letzten Kurve, bin ich dann Zweiter geworden im Sprint.
Wer hat gewonnen?
Damals Volker Krukenbaum.
Ah ja, sagt mir auch noch was.
Ja.
Kuwahara, glaube ich, wurde
er. Aus Herford, genau, richtig. Ja. Sehr, sehr gute Erinnerung. Ja, und dann war eigentlich mein Flug 2 Tage später geplant, dann wollte ich wieder zurückfliegen, was ich dann auch gemacht habe. Aber vorher kamen dann die ganzen Teams dann zu mir und für wen ich fahre. Ich sage, ich fahre für mich erstmal im Moment. Und ja, und so habe ich dann überlegt, ja, vielleicht könnte es ein Thema sein. Ich fragte ja, wo sind denn die Rennen eigentlich? Und da haben die gesagt, ja, Australien und Südafrika und Hawaii. Und dachte, meine Güte, sind alle Urlaubsorte, ja. Das ist ja wunderbar. Und dann habe ich mir gedacht, okay, Cross im Winter, das ist ja auch so nicht mehr so ganz mein Fall. Ich bin eh so eine Frostbeule, aber es habe ich trotzdem noch weitergemacht. Und jetzt statt Straße solche Mountainbike-Weltcup-Rennen zu fahren, oh, das ist ja eigentlich, das ist eine gute Arbeit. Also eine gute Arbeitszeit auch, gute Umfeld. Ja, und so war dann für mich dann im Prinzip ab da entschieden, den Weltcup zu fahren. Und dann habe ich direkt im ersten Jahr 1990 den Gesamtweltcup auch gewonnen. Obwohl mir in dem Jahr Tatsache irre viele Räder auseinandergeflogen sind und ich um Haaresbreite das noch verloren hätte. Ja.
Und du hast ja sogar ein Downhill-Rennen gewonnen, ne? Kaprun. Also das muss man
ja, genau.
Wie viele verschiedene Disziplinen du am Treppchen standest, das ist ja eigentlich brutal.
Ja, ich denke mal, diese Vielseitigkeit, klar, ist natürlich viel Aufwand. Ich bin ja Autorennen, bin ich ja auch gefahren. Und auch das Autorennen hat mir im Prinzip so ein bisschen beigebracht, wie konzentriert und präzise man fahren muss. Ja.
Wann bist du denn noch Autorennen gefahren zwischendurch?
89 Nürburgring, ja. Dann nochmal Landstrecke nochmal ein Jahr später.
So Tourenwagen oder was war das für eine Klasse so?
Ja, da war die Langstreckenrennen am Nürburgring. Der Nürburgring, der auch so eine Herausforderung.
Also die Nordschleife.
Wahrscheinlich Nordschleife, genau. Karl Platt, der ist ja auch da und dauernd unterwegs und jagte eine Bestzeit nach der anderen. Und ich fand es interessant, das mal zu erleben, wie. Das ist ja nicht wie beim Radrennen, ja. Wenn du mal eine Kurve blöd irgendwie fährst, dann musst du halt nach der Kurve halt aus dem Sattel antreten und das Loch wieder zufahren. Was ich aber noch nie so wirklich musste. Und beim Autofahren ist halt so, du kannst ja nicht aus dem Sattel gehen. Du hast deine Motorleistung. Und wenn du die Kurve schlecht fährst, dann bist du nach der Kurve bist du weg. Und dann musst du das erst wieder durch Windschatten fahren, wieder ausgleichen. Und so habe ich im Prinzip gelernt, auch diese Präzision der Kurventechnik auch ins Radfahren zu übernehmen. Also wirklich, dass du eigentlich mit Abstand zum Vordermann in die Kurve fährst und am Rad nach der Kurve rauskommst. So, und das dann pro Runde an 20 Stellen, das mal 10 Runden. Ja, dann hast du halt 200 Mal weniger antreten müssen und das ist genau die Kraft, die ich dann brauchte oder übrig hatte in die letzte Runde.
Ja, krass. Ja, gute Taktik. Und dann war, du sagtest es gerade schon, du hattest viel Materialprobleme. Die Räder waren ja auch wirklich schlecht zu der Zeit. Also ich glaube, wo du so deine mega erfolgreiche Mountainbike-Karriere hattest, da habe ich so ungefähr angefangen mit ein bisschen Mountainbike-Rennen fahren. Insofern weiß ich, über was für Material wir da sprechen. Also es war wirklich, selbst für Amateure, räudigst. Ich erinnere mich noch an Downhill-Rennen in Kaprun, wo so, also das ist jetzt nicht mal übertrieben, so 30% der Fahrer mit gebrochenem Lenker unten ankamen, weil die das einfach nicht ausgehalten haben. Aber das war so der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, ich muss jetzt mal da ran und muss mir mein Rad selber bauen. Ich muss was entwickeln, was den Anforderungen gerecht wird.
Ja, wir waren damals Tatsache Dummies, ja. Lebende Mountainbike-Dummies. Und wer das alles so überlebt hat, wie du gerade gesagt hast, abgebrochene Lenke hatte ich bestimmt dreimal gehabt, abgebrochene Sattelstütze. Klar, da war ich selber schuld. Ich meinte, ich müsste noch aus Gewichtsgründen eine Carbonstütze durchbohren und das Kabel durchjagen. Und aber es sind auch, teilweise haben sich auch Reifen damals auf der Felge gedreht, weil die noch gar nicht mit der Performance der damaligen Magura-Bremsen, Scheibenbremsen oder auch der
Felgenbremse,
der Haas 22 damals klargekommen sind. Ne? Die haben ja so verzögert, dass das Reifenband, was als Schutz eigentlich gedacht war, das ist dann praktisch auf der Felgenwand einfach der Reifen verrutscht. Ja? Und das ist mir auf der Abfahrt passiert. Er hatte aus einer hohen Geschwindigkeit einfach mal richtig in die Bremse gelangt. Dann haben sich beide Mäntel gedreht, haben logischerweise den Schlauch mitgenommen, Ventil abgerissen und dann hast du innerhalb von einer Sekunde in der Luft und auch damit auch keine Kontrolle mehr über das Fahrrad. Ja, und dann kannst du eigentlich nur von Glück sagen, dass du irgendwo da so lang schrappst, weil wenn du den Felsen oder einen Baum triffst, dann bist du erledigt, ja, aus 40, 45 km/h, dann wird es ja unangenehm. Und durch diese ganzen Erfahrungen und weil es auch in der Entwicklung alles super zäh immer war und ich meine, als Profi hast du ja nicht ewig Zeit, um da zu warten, bis da irgendwann mal jemand auf die Idee kommt, die Räder zu optimieren. Und da das Fahrrad im Prinzip mein Werkzeug ist, weil ich mir gesagt habe, ich muss das handverlesen, ich muss das so machen, wie ich das für mich am optimalsten sehe. Das Material muss reliable sein, also das muss einfach halten. Es muss Reifen müssen optimale Grip haben, bei auch nicht zu viel Resistance, also Rollwiderstand. Und somit habe ich mir dann meine Räder selber gebaut. Das war dann die Zeit damals nach dem dritten Weltmeistertitel 92, damals erstmal als Profi. Und da ich mir gedacht, den Momentum, den muss ich jetzt mitnehmen und gründe dort den Fokus. Und ich glaube, es ist auch eine gute Idee, weil ich habe wieder richtig Spaß gehabt. Ich hatte wieder Weltcuprennen gewonnen mit den Rädern und dann kam natürlich verschiedene Leute, die Räder auch haben wollten. Klar, wenn du damit gewinnst und bist auf irgendwelchen Covers und Magazinen, dann hast du natürlich auch eine wunderbare Werbung. Und somit war ich nicht nur im Prinzip Fahrradproduzent, sondern habe auch gleich als Fahrer mein Marketing für meine Produkte gemacht.
Ja, mega. Du hast gesagt, also du hast jetzt viel über Reifen gesprochen am Anfang, dass die sich verdreht haben und so, aber wenn du jetzt anfängst, Fahrräder zu bauen, brauchst du ja keine eigenen Reifen. Oder hast du da auch irgendwo angesetzt, neue Felgendesigns, wo die Reifen besser drauf halten? Oder
war das ja, jetzt gut, ein Beispiel? Das habe ich dann selber geklärt. Da habe ich einfach Pattex genommen, ganz einfach, habe diese Seiten mit Pattex eingestrichen, ja, habe das dann trocknen lassen und mit dem Material, da ist dann nichts mehr verrutscht, ja.
Also immer im Optimierungswahn, der Mike.
Ja, weil ich meine, du wirst nachher irgendwie an der schwachsten Stelle wirst du geschlagen und das sollte definitiv nicht das Material sein und ich meine, ich selber baue gerne am Fahrrad, mir macht es Spaß, aber ich dachte mir nachher auch, wenn diese Räder nachher Fahrradfans kaufen oder Kunden kaufen, dann wollen die ja auch nicht irgendwie andauernd und du kannst ja erwarten, dass jeder irgendwie am Fahrrad bauen kann, die wollen damit fahren und wenn sie putzen wollen, das ist ja eine Sache, das machen sie, wenn das Fahrrad schmutzig ist, aber du willst ja andauernd, dass hier irgendwas wegfliegt und du irgendwas reparieren musst andauernd, ja, und deswegen war mir immer wichtig gewesen, dass das Material wirklich die Beanspruchung aushält, was Tatsache unglaublich ist. Und ich finde, selbst heute noch, wenn man so rumschraubt und rumballert, die Abfahrten mit gezogener Bremse durch Schlaglöcher durch, was das Material aushält, das ist schon wirklich beeindruckend.
Ja, das finde ich auch. Du hast dann also Focus Bikes gegründet. Nochmal, ich nehme jetzt noch nichts vorweg. Wie bist du auf den Namen gekommen? War einfach eine Idee oder?
Hokus Pokus, jeder will einen Fokus.
Nicht wirklich.
Nein, nee, das kam eigentlich, das Fotografieren kam. Das ist mir damals aufgefallen beim Fotografieren. Die Kamera stellt das Objekt auf den Fokus, also nimmt den Fokus, das ist das Zentrum vom Bild. Ja. Und der Rahmen ist das Zentrum vom Pfad im Prinzip. Das war auch die Idee gewesen. Ich habe das ja mit dem Hans-Jörg Vorer, mit einem Freund von mir gegründet. Der meinte, nenn es doch Mai Kluge, die Räder. Ich sagte, na, es gibt irgendwie schon einen Greg LeMond-Räder, einen Eddie Merckx-Räder und jeder macht da seinen Namen drauf. Das gefällt mir nicht. Und dann hat man noch einen zweiten Namen gehabt, Quicksilver. Und zwischen den beiden haben wir den hin und her jongliert. Und dann haben wir uns letztendlich dann für Focus entschieden, was auch eine gute Idee war in mehrerlei Hinsicht.
Ja, absolut. Wie lange hast du die Firma geführt und wie?
Bis 2000, also 92 bis 2008.
Also gute acht Jahre dann aufgebaut. Ja. Und davon fragen, wie viele Räder habt ihr da am Ende so gedreht im Jahr?
Oh, das war ja im Prinzip 3 Jahre zweieinhalb Jahre hatten es wir direkt gemacht, also direkt aus der Werkstatt raus. Also da habe ich viele Räder mit aufgebaut. Das war, muss ich ehrlich sagen, sehr, sehr spannend. Ich kann das aber gar nicht mehr genau sagen.
Und nachher warst du nicht mehr in Berlin, oder?
Nee, das war Schwarzwald. Das war alles schon in Schwarzwald. Ich bin ja damals aus Berlin 91 im Herbst raus. Deswegen bin ich auch wieder Weltmeister geworden, weil ich musste in Berlin aus dem Nachtleben raus. Und deswegen war das eine gute Entscheidung, in Schwarzwald zu gehen. Und da ist auch alles andere nachher, durch das Umziehen, durch den Weltmeistertitel und damit ist dann auch die Idee mit Focus entstanden, weil ich da einfach die Ruhe hatte und, wie gesagt, weg war aus dem Nachtleben in Berlin.
Ja, mega. Und dann kam dieser sagenumwogene Deal, dass Ford auf die Idee kam, auch ein Auto mit dem Namen Focus auf den Markt zu bringen. Und dann seid ihr, glaube ich, ganz gut aneinander gekommen, oder?
Also ja, ich meine, es war ein Teil. Und wenn ich jetzt ehrlich bin, ja, natürlich, das war auch, es war natürlich Glück gewesen, ohne Frage. Trotz alledem haben mir diese ganzen Markenrechte abartig Geld gekostet. Abartig. Das waren damals, glaube ich, 250.000 D-Mark. Und das zum Zeitpunkt, wo du noch gar nicht weißt, was dabei rauskommt. Ja, wenn du jetzt Rückblick sagst, natürlich alles richtig gemacht, logisch, hättest du auch so machen müssen und so weiter. Ja. Aber da gab es so viele Probleme damals mit dem Namen, auch damals mit dem Boda Verlag, Focus Magazin.
Genau,
ja. Die hatten uns ja auch verklagt auf Löschung, was 6 Jahre ging was wir denn gewonnen haben. Aber das waren alles Sachen, die haben halt unheimlich viel Geld gekostet und viel Nerven gekostet.
Aber das finde ich jetzt spannend. Wieso durftet ihr den Namen nutzen, den der Verlag schon nutzt und Ford darf den nicht nutzen?
Ja, es gibt ja verschiedene Klassen. Also du hast ja, die hatten es im Prinzip für ihre Magazine schützen lassen. Und meine Klasse war 12 und 25. Das war Fahrzeuge zu Land, zu Luft, zu Wasser. Mhm. Und Sportaccessoires, Brillen, Fahrradteile, Trikots, halt alles, was so als Sportaccessoires, Caps, Schuhe und so weiter. Und die meinten im Prinzip, weil der Boda Verlag kam mit dem Magazin irgendwie 4 Wochen vor uns auf den Markt, und die meinten, die hätten mit dem Magazin schon so ein Image aufgebaut, dass ich da im Prinzip aufsprangen wollte, aber das waren 4 Wochen gerade mal, das war noch ganz, ganz jung gewesen.
Ja.
Und ich hatte mit dem Magazin noch, kannte es eigentlich bis dahin gar nicht, Ich habe es zwar schon irgendwie wahrgenommen, aber nicht wirklich. Deswegen war das eigentlich lächerlich gewesen. Aber was interessant war, dass das Tatsache doch so weit ging, dass Ford bekam dann auch Probleme nochmal mit dem Verlag und ich glaube, die mussten dann sogar irgendwie 1 Million an den Boda Verlag bezahlen, Weil vor den Namen denn von mir, die hatten den damals jetzt nicht gekauft, das ging zu dem Zeitpunkt nicht, sondern ich habe damals die lebenslangen Nutzungsrechte an Ford für Autos und für Accessoires und Vermarkten des Wagens, des Autos veräußert und somit hatten wir dann ein bisschen was bekommen. Wir waren allerdings nicht frech genug, möchte ich mal sagen. Wir hatten zwei Anwälte dabei gehabt, die hätten uns eigentlich besser beraten. Eigentlich hatten die nachher Sorge gehabt, Ford würde den Namen ändern. Also sie würden statt Focus einen anderen Namen für ihr Auto nutzen. Ja. Mit dem Wissen, was ich denn kurz danach hatte, war eigentlich, ich wusste es auch eigentlich schon da, so schnell machst du keinen neuen Namen. Den musst du erst mal eintragen, dann musst du abwarten, dass da irgendwas gibt. Also das wäre eigentlich gar nicht gegangen. Aber egal, es war schön, es hat Spaß gemacht und der größte Spaß war, ich bin ja auch so ein bisschen Autofan, der größte Spaß war eigentlich, als wir mit den, da sind denn weltweit die Top 8 Manager angereist von Ford. Die kriegst du sonst nie an so einen runden Tisch. Und dann waren wir eigentlich Mitternacht, waren wir mit den Vertragsregularien soweit klar. Und dann sagten sie, okay, Mr. Kluge, can you sign the contract now? Und wie gesagt, ja, so, I'm not getting a car. Und dann, zu dem Zeitpunkt wusste ich aber schon, dass, ich mag ja Cabriolets, zu dem Zeitpunkt wusste ich, dass das Jaguar zu Ford gehörte. Und zufälligerweise standen in dem Büro auf der Fensterbank zwei Jaguar XKR Cabriolets, so Mini-Autos, ne, so Länge so 15 cm. Und dann hatte ich nur mit dem Daumen hingezeigt, ich sage, two of these. Ja, und dann drehen sich die ganzen 8 Mann um. Und er sagt, no, sorry, that's a different department. We offer you 2 Ford. Ich sage, meine 2 Ford und 2 Jaguar, da ist jetzt, eine kleine Lücke dran. Wie können wir denn die schließen, ja? Und dann haben wir uns alle irgendwie hin und her gedreht. Und dann habe ich gesagt, lass uns kurz mal schon Mitternacht. Ich kriege 4 Ford nach Wahl. Ja. Und dann dürfte ich mir, oder haben wir uns dann 4 Autos ausgesucht und ich wusste, da kam gerade damals so ein Mustang Celine raus mit 550 PS.
Ach schön.
Ich sag, ja. Den nehme ich schon mal als ersten, auch ein Cabriolet. Und dann noch so ein Geländewagen und dann noch ein Pickup, so einen großen F350, einfach so ein Showcar für die Events und dann noch ein Van. Und die Autos wurden dann, das ging eigentlich relativ schnell, innerhalb von 10 Minuten waren die 4 Autos organisiert und die kamen ein halbes Jahr später und das war nochmal witzig, als die angeliefert worden sind, kamen die 4 Autos, standen in Denzling so auf der Straße und da war natürlich ein bisschen Aufruhr im Ort gewesen, ja.
Was macht der Kluge da schon wieder?
Genau, dann habe ich meinen Versicherungsmakler angerufen und gesagt, ich brauche rote Nummer sofort, ich muss eine Autoprobe fahren. Aber Ende vom Lied war gewesen, ich habe meine Autos verkauft und mir ein Jaguar gekauft.
Ja. den sie dir nicht geben wollten, den hast du dann davon gekauft.
Genau.
Ja, sauber. Das finde ich gut. Gute Story. Also ich sag mal, Focus war für dich eine lohnenswerte Nummer, oder? Und du bist ja danach auch nochmal als Berater wieder dort tätig gewesen.
Ja, ich meine, Focus war mein Baby. Ich habe das da so viel Energie reingesteckt und auch so viel Hirnschmalz einfließen lassen und war dann als Berater unterwegs. Dann gab es ja mehrere Manager, die das Thema da bedient haben. Die Marke ist dann zwischenzeitlich mal sehr runtergewirtschaftet worden. Das hat mir dann auch Angst gemacht und es war auch der Moment gewesen, warum ich es auch damals dann verkauft hatte, weil ich dachte, bevor die das komplett platt machen, verkaufe ich es lieber. Bin dann aber später nochmal an Bord gekommen und für mich war ein bisschen schade gewesen, was nachher eigentlich so ein bisschen die Beendigung oder zur Beendigung geführt hat. Fuchs ist eine Performance-Marke, dort kommt sie her, dort habe ich sie gegründet, weil ich mir gesagt habe, es ist immer gut, wenn man so aus dem Rennbereich kommt und kann das Material unter härtesten Bedingungen testen und das kriegt dann der Endkonsumer oder der Fahrradfan. Und man hat ja dann damals die Entscheidung getroffen, dass man aus dem Performance-Bereich rausgeht. Also kein Profi-Kontinental-Team mehr. Damals hatten wir ja Arche de Serre am Start gehabt. Wir hatten ein Mountainbike-Team gehabt, wir hatten ein Cross-Team gehabt und alles wurde im Prinzip beendet. Und das hat mir dann doch ein bisschen das Herz rausgerissen, weil ich da damals noch zu dicht am Radsport war. Da hat noch mein Herz extrem dafür geschlagen. Heute ist ein bisschen Zeit vergangen. Ich sehe den Ansatz, den sie da hatten. Ich hätte es vielleicht anders gemacht, aber natürlich, man kann immer irgendwas irgendwie anders machen. Aber immer wenn ich jemand beim Fokusrad sehe, freue ich mich und denke mal, auch wenn ich nicht mehr über der Erde unterwegs bin, dann wird es die Rede immer noch gehen. Und vielleicht wissen ein paar noch, wo das sagt, hey, komm es, und das ist wirklich aus deiner Not geboren ist, weil ich einfach gezwungen war, ich brauche ein Rad, was vom Anfang bis zum Ende des Rennens funktioniert und hält und mir vielleicht am besten noch Vorteile verpasst.
Ja, das ist ja auch eine wunderbare Story, die da hinter so einer Marke steckt. Ich weiß nicht, ob das auf der aktuellen Webseite von Focus noch zelebriert wird, aber ich finde, eigentlich gibt es nichts Cooleres wie eine Marke, die von einem wirklichen Athleten gegründet und inspiriert ist. Aber mich würde ja natürlich interessieren, auf was für Rädern fährst du jetzt? Kaufst du dir, wozu du Bock hast, oder hast du Partner, oder bist du dann am Plan dran?
Ja, im Moment bin ich, im Moment ist auch so eine relativ ungesteckte Zeit, ja. Die Fahrradindustrie, die hat sich auch so ein bisschen verzockt.
Absolut.
Man hat sich von dem Corona-Hype, da hat man ja Prognosen senkrecht in den Himmel gestellt. Bis 2030 wird es steil berghoch gehen. Und ich dachte mir, wo kommen die ganzen Leute her, ja, die diese ganzen Mengen von Rädern kaufen sollen? Und klar, dann kam dazu nachher noch der Krieg, dann kam durch Corona dann auch der Verzug von Materialrückständen und so weiter. Und Überproduktion nachher, wo es keiner mehr brauchte. Und da leidet der Fahrbereich noch drunter. Das heißt also, ich bin im Moment noch auf meinen teilweise auch noch Fokusrädern unterwegs, habe aber auch einen Prototypen und ein paar Räder gebaut mit dem zweiten Namen, Quicksilver, den ich
genau,
ja damals
gesehen,
schützen lassen. Und habe da auch gerade, da kann ich bloß noch nicht konkret darüber wehren, das Rad läuft jetzt bei mir schon 2.500 Kilometer in Probe, ein neues System, was einfach den Endverbraucher es einfacher macht. Was ich bei meinen vielen E-Bike und bei meinen Bike-Events festgestellt habe, dass Leute sich beim Hinterrad einen Ausbau doch an ihre Grenzen kommen. Und ist ja auch klar, das macht mir auch nicht andauernd. Und so ein E-Bike wiegt ja in der Regel auch irgendwie so 25 Kilo. Und wenn er irgendwann mal das Hinterrad in der Hand hältst, die 4 Kilo oder 4,5 Kilo, und dann hast du den Rahmen mit 20 Kilo und jetzt sollst du das zusammenkriegen, da musst du schon ein paar Sachen beherrschen, ja, und da sind viele Leute, die einfach sagen, das können sie nicht, und wenn die einen Platten haben, dann stehen sie da und brauchen Hilfe, oder sie machen gegebenenfalls keine großen Touren, weil sie sagen, sie wollen nicht so weit wegfahren, wenn sie mal einen Reifenschaden haben, dann werden sie nur abholen kann auf die Schnelle. Ja, und da bin ich dran, und dann habe ich auch noch so ein paar andere Sachen, die ich selber schon in meiner Karriere am Rad hatte, es dann aber dazu nicht kam, weil wir uns finanziell nicht einig geworden sind. Die Firma dann allerdings damals auch den Berg runterging, weil die wollten dieses System auf der Straße positionieren, wo ich gesagt habe, auf der Straße sehe ich den, ich sehe den Mehrwert auf der Straße, ich sehe den nur im Gelände. Und da habe ich auch noch was ich ganz gerne umsetze. Ich weiß, dass es funktioniert. Es gibt definitiv gibt Vorteile. Man hat ein bisschen mehr Gewicht, aber ich bin der festen Überzeugung, dass die Performance das Mehrgewicht praktisch, überbietet. Und da bin ich jetzt an ein paar Sachen dran, wo ich auch noch Partner suche, mit denen ich sowas umsetzen kann. Ich kann und ich möchte es auch nicht mehr alleine machen, und mal gucken. Vielleicht wird durch deinen Podcast kommt der eine oder andere auf die Idee, mich mal anzurufen oder anzuschreiben. Ich hätte Lust drauf, ich arbeite gerne im Team, und da sind ein paar Sachen, die man, also, glaube ich.
Es scheint ja irgendwie, nehme ich jetzt einfach mal an, um eine Antriebsthematik zu gehen, weil das ist ja immer das, was so ein bisschen die Formelei beim Hinterrad ist. So ja. Lasse ich jetzt mal meine Fantasie spielen. Aber du hast auch gesagt, 25 Kilo E-Bikes. Glaubst du nicht, die Zeit von 25 Kilo E-Bikes ist ohnehin ein bisschen abgelaufen?
Natürlich, aber meine, auch 20 Kilo musst du auch erstmal halten. Ja,
das ist richtig. Das ist richtig.
Und ich meine, man kann da natürlich jetzt auch sagen, okay, du musst da nicht so große Batterien haben, aber Leute wollen halt im Endeffekt, und mir geht es im Prinzip auch ein Stück so, ich möchte eigentlich nicht gezwungen werden, aufgrund von fehlender Batterie nach Hause fahren zu müssen. Ja, also das ist eigentlich schade. Ich fahre die Räder sehr gerne, ich fahre alle Räder, ich fahre, wenn ich natürlich irgendwelche Flugreisen habe, dann muss ich logischerweise auf Rädern ausweichen, die keinen Motor haben, und das tut die ersten zwei Tage psychisch und physisch erstmal anders weh, aber daran gewöhnt man sich denn wieder. aber wenn ich denn zu Hause bin und speziell hier im Schwarzwald, und da fahre ich schon teilweise sehr extreme und sehr steile Strecken, da kommst du mit normalem Mountainbike fast gar nicht mehr hoch. Oder da läufst du eigentlich schneller. Ja,
das wie hättest du vor 20 Jahren nicht gesagt, Mike. Das
du, nee, das ist Tatsache so. Es gab damals Wege, die abzweigten von meinen Trainingswegen. Und da habe ich mal reingeguckt und habe gesagt, da komme ich kaum hoch. Da ist bestimmt nichts, ja. Und heute fahre ich rein. Und wenn da nichts ist, dann drehe ich wieder um.
Ja, ist so.
Und so habe ich jetzt ein paar Spots gefunden. Also wirklich ein paar romantische Ecken im Schwarzwald. Die hätte ich mit dem normalen Rad logischerweise nicht entdeckt.
Ja, lad mich doch mal ein zu deinen romantischen Ecken. Das klingt sehr vielversprechend.
Ich weiß nicht, ob du der Richtige wärst dafür.
Ja, weiß ich auch nicht. Aber du hast eben gesagt, die Marke wird Quicksilver heißen. Du hast ja auch vorher schon gesagt, dass ihr damals schon zwischen Focus und Quicksilver so ein bisschen hin und her switchtet. Was ist die Story dazu, zu Quicksilver? Da denke ich jetzt, Quicksilver ist ja Quicksilver, ist ein flüssiges Metall. Mehr fällt mir dazu erstmal nicht ein.
Nee, nicht Quecksilber.
Ach so.
Und auch nicht Quicksilber, also wie die Surfmarke, sondern ja. Also das Quick, das Schnelle.
Schnell Silber.
Silber, ja, was ja zum Fahrrad im Prinzip auch gar nicht so unpassend ist, ja.
Ja, ist richtig.
Und zu dem, was ich da mache. Aber ich bin jetzt, also das ist so eine Idee. Ich will mich jetzt auf die Fahrradmarke nicht zwingend festlegen, okay, aber ja. die hat bestehende Schutzrechte und das würde im Prinzip eigentlich Sinn machen. Der Name, ich finde den Namen auch cool. Ich finde den Namen eigentlich von der Optik auch cooler als die Surf Quicksilver Schriftzug. Ja, der wird ja geschrieben Q-I-K.
Ja.
Nicht C-K. Und
steht natürlich ein bisschen Verwechslungsgefahr wie bei diesen Bademarke und Bikemarke O'Neill. Ne? Die sind auch ähnlich geschrieben, ähnlich ausgesprochen. Aber gut, das ist mir egal. Da kannst du machen, was du willst von mir aus.
Also gut, und ich denke, wenn beide was Gutes machen, ist es ja, dann kann sich ja im Prinzip eigentlich nur gegenseitig bereichern. Wenn einer natürlich in die Tonne greift, dann ist der andere auch mit dabei, ja.
Ja, ich hatte einen Kumpel von mir, der ist Kunstsammler, und der hat immer gesagt, ey, du kannst, am besten kaufst du immer nur Kunst von Künstlern, die tot sind. Weil, er sagte, wenn du jetzt die teuerste Kunst von zeitgenössischen Künstlern kaufst, hast du da richtige Werte liegen. Ja. Und auf einmal fängt der Typ an, nur noch Hakenkreuze zu malen, dann hast du ein Riesenproblem. Dann ist das nämlich alles nichts mehr wert. Ja, das ist genau diese Synergie.
Ja, deswegen werden die meisten auch eigentlich erst bekannt, wenn sie tot sind, ne?
Ja, und teuer. Aber was anderes, was ich mega spannend fand in meiner Recherche, du hast da ein Ding am Laufen, du planst oder hast ein bisschen eine Entwicklung mit jemandem, um ein E-Bike auf Wasserstoffbasis zu bauen. Und das finde ich super, super spannend, da mal eine Alternative zum Elektro und Batterie. Und Wasserstoff ist eh ein Thema. Also ist bestimmt schwierig, aber vielleicht hast du da noch. Wo steckt da der Gedanke? Wie weit seid ihr? Können wir da mal was fahren? Kann man schon was sehen? Wie tanken?
Nein, leider nicht. Das hat mich auch irgendwie auf den Boden der Tatsachen zurückgerufen. Ich denke mal, ich bin jetzt nicht mehr so ungeduldig, wie ich vor 30 Jahren war. Aber ich möchte eigentlich schon eine gewisse Dynamik eigentlich sehen und auch einen Prozess. Und so ein Rad kannst du halt nicht alleine bauen. Ja, du brauchst dafür Brennstoffzellen, du brauchst dafür einen entsprechenden Tank. Und da brauchst du halt den Experten. Und da hatten wir mit Instituten zusammengearbeitet. Es gab damals auch ein Förderprojekt. Und was ich jetzt nicht wusste, ich dachte immer, dass auch so Institute daran interessiert sind, dass da am Ende nachher ein Ergebnis rauskommt, ja. So wie beim Rad drin, du fährst und du willst halt Erster werden. Das ist dann das Beste, was dir passieren kann. Und als ich mit den damals beim Start sprach, ob sie das so umsetzen können, ja, das kriegen wir hin, das passt, wunderbar, kein Problem. Und aber leider sind die Ergebnisse von denen nicht annähernd so umgesetzt worden, das, was sie in Aussicht gestellt haben. Und ich stellte im Nachhinein eigentlich fest, dass die oft auch in einer ganz anderen Art denken. Da gibt es halt dann so Förderpakete und Arbeitspakete und die arbeiten sie ab und dafür können sie eine Rechnung stellen. Was da am Ende nachher bei rauskommt, ist denn sekundär. Sondern die wollen für ihre Projekte die Fördertöpfe oder die Fördermittel im Prinzip in Rechnung stellen. Und für mich war wichtig gewesen, dass da am Ende was rauskommt, was eine größere Reichweite hat, bei weniger Gewicht. Ja. Und das hat man damals im Prinzip grob errechnet, dass das möglich ist. Und das hat nicht geklappt. So, und die Sache haben wir im Prinzip beendet. Und jetzt sind wir gerade. Ich bin da mit drei weiteren, haben wir die Bike Ovation gegründet damals und ist da, wie gesagt, noch ein neuer Mann dazu gekommen, vierter. Und jetzt wollen wir uns dem Thema nochmal annehmen. Ich glaube da nach wie vor dran. Wir haben sehr gute Ideen, die wir jetzt nur umgesetzt bekommen müssen. Auch die Möglichkeit mit Wasserstoffkartuschen, die man auswechseln muss. Und das ist natürlich nicht ganz so einfach, weil es sowas im Moment noch gar nicht gibt, wie ich das haben möchte. Aber vielleicht, weil da noch keiner drüber nachgedacht hat. Und irgendjemand muss halt anfangen.
Absolut.
Und jetzt brauchen wir halt dann im Prinzip Partner, die damit einsteigen, weil der Grund war eigentlich, ich habe ein bisschen Probleme gehabt zu Hause ich habe so eine kleine Box, wo ich so alte Batterien reinschmeiße. Ja, und wenn ich die aufmache, dann kommt immer so ein Batteriegestank raus. Ja, so dass ich heute also nur noch Akkubatterien im Prinzip habe. Aber ich dachte mir, Mensch, das war auch schon damals in der Anfangszeit mit Fokus ein Thema, wo ich sage, Leute, lass uns mal überlegen, was passiert, wenn die Batterien hier funktionieren, dass wir da schon mal rechtzeitig dran denken, wie können wir die recyceln, damit die Kunden auch wissen, dass wir uns auch um danach und das danach kümmern. Ja. Und so bin ich im Prinzip auf das hier mit Wasserstoff gekommen. Und also das nehmen wir nochmal in Angriff jetzt. Also es kommt im Prinzip der zweite Anlauf. Ich werde logischerweise meine Erwartungen nicht mehr so hoch setzen, sonst ist man ja zwangsläufig wieder enttäuscht. Aber denke mal, dass das eine gute Idee sein kann, ja. Weil dann kannst du im Prinzip eigentlich dir diese Kartuschen in den Rucksack reinschmeißen und kannst fahren, bis du schwarz wirst, ja.
Ja, ich glaube auch, das ist eine mega gute Idee. Und ist ja immer, wenn neue Technologien entwickelt werden, dann klingt das erstmal super utopisch, weil wie soll das funktionieren? Aber klar, solange etwas noch nicht eine gewisse Skalierung hat, funktioniert es nicht. Ne? Denk an Handy zum Beispiel, vor, weiß nicht, 40 Jahren. Da hat man gesagt, ja, wie soll das denn gehen? Da muss ja überall ein Funkmast stehen und absolut undenkbar. Heute stehen überall Funkmasten so. Ne? Wenn sich irgendetwas hochskaliert, dann klappt das. Und es gibt den Schlauchomat von Schwalbe. Warum soll es nicht auch den Wasserstoffomat vom Mike Kluge geben? Also ich könnte mir das schon vorstellen. Das ist,
Ja, da haben wir schon auch ein paar Konzepte, wie diese Versorgung aussehen könnte. Ja,
ja, voll gut. Du bist ja immer noch aktiv. Wir treffen uns ja häufiger auf dem Rad. Wir machen ja beide, kann man auch drüber sprechen, sind ja beide für Tektro Racing Products auch unterwegs. Wir haben da ein bisschen Input. Und das letzte Mal haben wir zusammen ein Rennen gefahren, Kirchzarten, Ultramarathon. Und du bist da beim Gravel gestartet, ohne Wertung. Und da habe ich mir gedacht, das ist ein eher mildes Verhalten für einen früheren Provokateur. Siehst du keine Gegner mehr und suchst du nur noch gute Momente oder was ist deine Mission heute beim Radfahren?
Ich habe schon die Momente. Also ich denke mal, wenn man irgendwie mal als Leistungssportler unterwegs war, das hat man, denke ich, immer irgendwo drin, aber es ist nicht mehr so extrem, wie das mal, überhaupt nicht mehr so extrem, wie es mal war. Und ich wundere mich da manchmal so auch bei ehemaligen Kollegen, die sich denn so in der Anfangszeit der E-Bikes, ja, aufgeregt haben, wie kann mich überhaupt ein E-Biker am Berg überholen und so weiter. Und ich denke, sag mal, wie kannst du dich als Profi darüber aufregen, dass sich ein E-Bike überholt? Ich meine, das ist doch gar nicht deine Konkurrenz. Wie kann dich sowas irgendwie so antriggern, ja? Nee, ich denke mal, ich habe das abgeschlossen, dieses ganzen Performance-Bereich, und viele sagten auch zu mir, Mensch, warum fährst du jetzt nicht noch als Seniorenfahrer und fährst die WM, da wärst du auch richtig weit vorne. Ich meine, was bringt mir jetzt noch mal einen Senioren-WM-Titel, nachdem ich Profi-Weltmeister geworden bin? Ja, also der Aufwand, und das darf man auch nicht vergessen, die Senioren, die da unterwegs sind, die sind ja auch ganz verstrahlt. Ja, also da musst du dann auch richtig hart für trainieren. Und ob ich das in dem Umfang noch mal kann, so viel in der Kälte unterwegs sein, so wie ich es im Moment mache, dann macht mir das Spaß, aber das denn jeden Tag, was ich denn zwangsläufig machen müsste, würde mich nicht reizen, und somit mache ich lieber Sachen, dass ich von THP ein paar Sachen teste und da dann lieber denn, wo es ein bisschen wärmer ist, oder auch Maxis, da bin ich auch ein bisschen involviert, da die Reifen auch zu optimieren, weil ich das einfach toll finde, wenn man, und der Reifen ist auch mal das Verbindungsteil zwischen dem Fahrer und dem Untergrund, und da muss ich drauf verlassen können, und du brauchst halt auch von dem Reifen, wenn du mal wegrutscht, am besten nochmal eine zweite Chance, ja,
das ist nämlich
dass
schlecht,
du das ja nochmal korrigieren kannst. Und ich habe in meinem Leben Reifen gehabt, da gab es nur eine Chance. Und danach gab es nichts mehr, weil die dann so schnell im Grenzbereich weggegangen sind, dass du nicht mal den Fuß vom Pedal nehmen konntest. Und das kann ich nicht gebrauchen. Und da brauche ich einfach Vertrauen. Und deswegen mache ich für die auch ein bisschen was und finde es total spannend, nach wie vor Sachen zu optimieren, zu verbessern. Und ja, der Erfahrene, der kann damit dann praktisch viel besser am Limit fahren. Egal in welcher Hinsicht. Und der Unerfahrene hat logischerweise mehr Sicherheit. Das hat auch mit dem Bremsen logischerweise zu tun, auch Bremsen, die müssen halt auch gut dosierbar sein und dürfen nicht irgendwie abrupt irgendwie zumachen, und da ist nicht immer unbedingt viel immer besser, weil wenn du im Prinzip, was ich schon selber erlebt habe, wenn die dann halt zu schnell blockieren, dann macht das Vorderrad dann komplett zu, die Bremse macht zu und überschlagen die sich, und das will ja auch keiner. Ja. Das heißt dann mal locker mal 2 Wochen irgendwie oder 3 Wochen im Gips oder eine AC-Kapselsprengung, also Eckgelenk, und das dauert dann 2 Monate, und deswegen ist es einfach immer gut, mit optimalem Material unterwegs zu sein.
Bist du, wo du das gerade ansprichst, bist du schon die aktuellen ABS-Systeme gefahren, die jetzt an E-Bikes verbaut wurden? Bosch, THP hat es ja auch.
Ja.
Und was sagst du? Ist das geil? Oder ich bin es nämlich noch nicht gefahren.
Ich habe erst gesagt, was soll ich damit? Ich kann noch bremsen, ja. Ich kann auch bremsen, aber ich muss ehrlich sagen, das war so mein erstes Feedback darauf, vielleicht auch ein bisschen überheblich. Ich bin gezwungen worden, so ein bisschen vom Thomas Latke von THP Europa, das mal zu fahren. Und musste das dann im Prinzip widerrufen. Wie gesagt, das ist ja der Hammer, was du damit machen kannst, ja, dass du wirklich zumachst, die Bremsen dann im Prinzip blockieren, du damit auch nicht überschlägst. Also ich denke mal, ich komme natürlich nach wie vor mit einer normalen Bremse sehr gut klar, aber das hat definitiv seine Berechtigung, und ich bin mir ziemlich sicher, dass das irgendwann mal festgesetzt sein wird, ja, ähnlich wie beim Mountainbike. Du kennst, damals sind wir noch mit festgeschraubten Sattelstützen gefahren, dann hatten wir so eine Schnellverschluss gehabt zum Hoch- und Runtermachen, aber es war auch nicht optimal. Und dann kam vor 20 Jahren, ne, circa 25 Jahren, die Dropper-Post, die absenkbare Stütze. Ja, meinst du, ich will heute noch ohne absenkbare Stütze fahren? No way. Und wenn ich heute ein Crossfahrer wäre oder ich würde Gravel-Rennen fahren, ich würde da auch eine absenkbare Stütze fahren. Weil den Schwerpunkt nach unten setzen, den Platz zu haben beim Springen, weniger Stress auf der Abfahrt, das haben nur leider irgendwie noch ein paar Rennfahrer noch nicht. Die meisten Rennfahrer sind alle so Gewichts, Fetischisten, ja. Aber die machen denn nicht so die Gesamtrechnung, was ist mein Vorteil eigentlich, wenn ich ein paar Gramm mehr habe? Wie viel schneller kann ich in Abfahrt fahren? Wie besser kann ich über Hürden rüberspringen? Und das mit dem ABS, denke ich mal, das wird definitiv auch, wer damit vermeidet, sich zu überschlagen oder wegzurutschen mit dem Vorderrad, weil wenn das Vorderrad wegrutscht, hast du keine Kontrolle mehr.
Ja.
Und hey, da investiere ich lieber ein bisschen mehr für eine Bremse und gehe nicht in das Risiko, dann irgendwann mal im Krankenhaus zu liegen, ja.
Absolut, bin ich voll bei dir. Was ich immer ein bisschen schwierig finde, ist so diese Übertechnisierung des Fahrrads mittlerweile. Du hast so viel Elektronik da dran, Hydraulikflüssigkeiten, Motor, Akku. Also sind echt viele, viele Fehlerquellen. Und selbst wenn es keine Fehler hervorrufen, musst du dich schon vor dem Ride ziemlich bewusst machen, ist mein Rad überhaupt einsatzfähig? Ne? Sind alle Akkus geladen? Das stresst mich schon ein bisschen. Wenn ich dann denke, boah, ABS, da kommt nochmal so ein Faktor hinzu, der irgendwie kaputt gehen kann oder so. Aber ansonsten bin ich voll bei dir. Es ist sicherlich alles, irgendwo ist es bereichernd, wenn es funktioniert und wenn alles also, läuft, wie es so.
Wem sagst du das? Ich habe so viele Räder, die musst du alle irgendwie auf akkumäßig auf Vordermann halten. Das ist eigentlich, das war ein Luxusproblem, aber das ist auch gar nicht so einfach. Da hast du schon recht. Und genau deswegen ist es zwingend notwendig, dass das Zeug funktioniert. Ja, dass es wirklich durchdacht ist, dass da Leute mit an Bord sind, die das wirklich testen, die Erfahrung haben, die aber schon so viel erlebt haben und die gesagt haben oder sagen können, lass uns doch nicht zum dritten Mal den gleichen Fehler machen. Lass uns doch was Neues ausprobieren, was Neues anders machen. Und wie vorhin auch schon gesagt, ich kann am Fahrrad bauen, ich habe da auch Spaß dran, aber auch nicht immer. Ja, und deswegen für den Normal-Hobby-User, du brauchst natürlich auch für vieles auch Spezialwerkzeug, um die Sachen reparieren zu können. Das will auch keiner und da blickt ja auch keiner mehr richtig durch. Und deswegen muss das Material, was du hast, das muss einfach so funktionieren, dass du da nicht immer Gefahr läufst, irgendwie, ob du heute mit dem Rad nach Hause kommst, weil irgendwas ausfällt. Das darf nicht sein. Absolut. Ist ja beim Auto auch nicht.
Nee, Autos funktionieren irgendwie erstaunlicherweise relativ gut. Ne? Okay, könnt ihr jetzt auch Storys erzählen, aber mache ich nicht. Mike, das war für mich sehr inspirierend. Mein Bier ist fast leer und ich habe auch viel erfahren. Ich stelle zum Abschluss immer gerne noch eine Frage, falls du jetzt nichts mehr hast, was dir noch auf dem Herzen brennt. Wenn du nochmal die Chance hättest, nochmal in Berlin zu stehen vor deinem ersten Rad, würdest du irgendwas anders machen, rückblickend?
So
lange wie du überlegst, ganz viel.
Ja, Tatsache. Ja, das sind zwei, drei Sachen, einfach um das optimaler zu machen und in einer kürzeren Zeit eine maximalere Ausbeute aus dem zu haben, was man macht. Ich denke mal, jede Tatsache auch einen Manager haben müssen, der sich damals um einige Sachen kümmert. Und ich hätte aus Berlin rausgemusst. Ich hätte nach Belgien oder nach Italien gemusst, wahrscheinlich eher nach Italien. Und dann wäre ich dicht an der Szene dran gewesen. Und Berlin war denn tatsächlich, hat mir viel gebracht, weil es sehr angenehm war mit den offiziellen Trainingstreffpunkten, wo immer Leute am Start waren. Dass du jeden Morgen hast du irgendwie zwischen 10 und 30 Leute am Start zum Training gehabt, ja. Die natürlich dann alle weggeflogen sind, alle halbe Stunde. Ja. Aber es war schon mal toll und es war für mich eine Umdenken hier im Schwarzwald, aber ansonsten wäre es schon besser gewesen, aus Berlin rauszugehen und da zu sein, wo Tatsache auch die Szene unterwegs ist.
Ja, spannend.
Ja.
Aber ich finde, du hast es trotzdem zu was gebracht.
ja, und was vielleicht noch, wenn Leute mal Interesse haben an so Fahrtraining, Personal Training und so weiter.
Unbedingt, ja.
Was mich auch wundert, und das hätte ich damals wo es gab irgendwie keinen, oder es gab schon in der Anfangszeit Trainer, die mir was beigebracht haben. Aber da kann man eigentlich so viel auf dem Rad noch besser machen und effizienter machen. Das denke ich mal, da war einiges, was ich hätte auch noch optimaler machen können. Und das sieht man manchmal als Rennfahrer selber gar nicht so. Und das ist immer gut, jemanden zu haben, der da auch nochmal berät und das aus einer anderen Richtung betrachtet.
Absolut. Ich glaube, das Thema haben wir gar nicht angeschnitten. Du machst auch so Radreisen, oder? Oder machst du es nicht mehr? Ich war zweimal dabei in den Dolomiten.
Genau, Südtirol.
Südtirol, das waren ganz tolle Reisen. Ich habe da fotografiert. Und ich muss sagen, das war nicht nur so stumpfes Fahrtechniktraining, sondern das war viel Erlebnis auch, gemeinsame Dinge machen, Dolce Vita, aber halt auch Fahrradfahren mit Mike Kluge und viele gute Tipps mitbekommen.
Ja, ja, ich denke mal, das Fahrradfahren macht denn wirklich richtig Spaß, wenn du auch weißt, was du da machst und dass du nicht irgendwie nach jeder Situation, die brenzlig war, irgendwie, oh, ist gut gegangen, aber du weißt gar nicht, warum es gut gegangen ist. Und wenn ich Profis frage, du sag mal, wenn eine Autotür aufgeht, du bist so schnell zum Bremsen, also du musst ausweichen, was musst du jetzt genau machen, um an der Tür vorbeizukommen, können mir selbst viele Profis, Straßenprofis nicht genau sagen, was du eigentlich machen musst, um da vorbeizukommen. Ja? Und das sind halt wichtige Momente, die du für dich nutzen musst, und desto mehr du darüber weißt oder auch, wie man richtig bremst. Es gab selbst erfahrene Weltmeisterinnen, die konnten nicht steil berg runterfahren, ja, weil sie nicht wussten, wie man bremst. Ich habe es gar nicht glauben können, ja. Aber wenn es schon Weltmeisterinnen passiert, dann haben normale Leute damit natürlich noch viel mehr Probleme. Und um denen diese Sorgen zu nehmen, habe ich diese Events gemacht und mache auch Personal Trainings hier zu Hause im Schwarzwald. Und die viele sind überrascht, was da alles so machbar ist, ja, und wie Sachen zusammenlaufen. Oder auch nicht.
Ich habe gerade auf deiner Seite geguckt, 26er Termine sind noch keine online, aber man kann dich anfragen.
Ja, genau.
Ja, cool. Mike, ey, es war mega spannend. Ich hoffe für dich genauso wie für mich. Ich habe viel gelernt und
wir sehen uns
ganz bald wieder.
Durch die Frage ranzugehen, ja. Ja. Tatsache, eine ganze Menge passiert, was mir gerade wieder so aufgefallen ist.
Vielleicht sehen wir uns ja wieder auf der Cycling World in Düsseldorf. Bin ich auch schon in 3 Monaten ungefähr. Können wir wieder ein bisschen Stand aufbauen.
Ja.
Seine ganze Manneskraft wieder gefragt.
Der Stefan Mali, der hat mich ja schon so viele Jahre mal angesprochen, ob ich da nicht mal mitfahren möchte bei diesen Cross oder heute sind es ja Gravel-Rennen.
Ja.
Und vielleicht mache ich das sogar in diesem Jahr. Ich finde, das ist eine sehr tolle Veranstaltung. Und da sieht man auch, der hat es über die ganzen Jahre immer so mit Leidenschaft beworben und aufgebaut. Und klar, wenn jemand nicht nur macht, um damit Kohle zu verdienen, sondern weil er das auch lebt, ja, dann werden solche Sachen auch zum Erfolg.
Dann funktioniert es in der Regel, ne? Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Mike, ich wünsche dir was. Vielen
Dennis,
Dank
für deine
Zeit und bis die Tage.
Finger von der Bremse. Ciao.
Ja, genau. Ciao.
Hot Seats and Cold Brews. Dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.